Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Monika Lacomi. Sie hat mich per Skype in ihrer Wohnung in Berlin-Pankow empfangen. Und ich spreche mit ihr natürlich über den Traumzauberbaum, denn den hat sie 1980, also vor 40 Jahren, mit ihrem Mann Reinhard Lacomi aufgenommen. Seit jeher begleiten die Geschichten von Moosmutzel und Waldwuffel ganze Generationen und begeistern bis heute. Ich spreche mit ihr natürlich darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, wie die Figuren entstanden sind, warum sie etwa das Eierbecherlied nicht singen durften zu DDR-Zeiten, hat einen ganz einfachen Grund. Und wie sie durch die momentane Zeit kommt, was Corona für Kulturschaffende bedeutet. Ich wünsche viel Spaß und am Ende erfahren Sie auch den Spitznamen von Monika Lacomi. Ja, schön, Frau Lacomi, dass das klappt.
Ich freue mich auch, dass es klappt. Zumal in diesen Zeiten man ja auch jede Möglichkeit nutzen sollte, zu kommunizieren.
Ja, das stimmt. So, und die sozialen Kontakte, die leiden so ein bisschen unter dieser Zeit, ne?
Ja, das ist das nun, ich leide darunter nicht so besonders, weil ich hatte mich eh hier eingeigelt, um mein neues Album, an dem ich arbeite, was so gut wie fertig geschrieben ist, zu machen. Mhm. Und ich wohne glücklich. Also das heißt, ich habe eine Wiese. Und das ist schon fast eine Gemeinheit, das Leuten zu sagen, die keine haben, ne?
Das stimmt, ja. Also wenn man wenigstens raus kann, ist das immer schon viel wert.
Ja.
Um was geht's denn in Ihrem neuen Album?
Das neue Album, das heißt Mama Tresore und die Kanalrattenbande. Das ist wieder eines der Alben, so wie ich es bisher in meiner Tradition mit Lucky zusammen gemacht hatte. Das ist jetzt das 15. Das 15. Album und bereits das zweite ohne mein Genie Lacomi. Aber ich mache alles wie früher, dass ich die Schauspieler habe und das Textbuch schreibe. Nur, dass eben im Studio, was ich ja behalten habe, nicht mein Lucky sitzt, sondern ein Kumpel von ihm und ein Techniker, ein Tontechniker.
Hm. Ja, wenn Sie immer noch so sagen.
Noch nicht allzu viel verraten. Es ist eine tolle Geschichte. Mit vielen, vielen, mit 26 Liedern, die alle noch Lucky komponiert hat. Die habe ich dann zum Teil aus Filmmusiken, zum Teil aus Ballettmusiken oder Titel, die wir weggeschmissen hatten, weil sie nicht mehr in meine Dramaturgie passten. Mhm. Und hier hat ein Mitarbeiter von mir, der wohnt in München, der heißt Patrick Vogt, der hat alle Sachen, die Lucky jemals gemacht hat, und ich, die finde der alle. Und ich bin immer ganz erstaunt, auch nett. Was ist von dir, sagt er denn? Ach na, prima. Und so kamen wir dazu, dass wir noch ein gesamtes Album veröffentlichen können mit Musiken von Lucky.
Hm. Ist das für Sie besonders emotional dann auch, wenn Sie an diesem Album arbeiten?
Ja, muss ich schon sagen, weil es ist aber, ich bin gewohnt, Lucky Stimme zu hören, und ich kann das inzwischen im Kopf auch trennen. Denn auch auf der Bühne habe ich ja oft noch Lucky Stimme bei manchen Titeln, oder wenn ich ihn singen höre, das greift schon ein bisschen das Herz an bei so manchen Sachen, bei manchen Titeln. Hm. Aber jetzt ist es einfach nur Arbeit, ja.
Aber so ist er immerhin auch immer noch da, ne? Muss man ja auch sagen.
Er ist sowieso da. Er ist sowieso da. Manchmal gehe ich auf den Friedhof und da ist da so ein großes, schönes Foto von ihm und sein wunderschöner Grabstein. Ich rede mit dem Stein, renne mit der Gießkanne rum und denke, die Leute denken, ich habe einen Knall. Aber wenn ich dann mit ihm, wir streiten uns weniger, muss ich mal sagen, ja, als früher.
wenn dann einseitig, ne?
Ja, beidseitig, ja. Richtig beidseitig. Ja, es war ein bewegtes Leben. Und ich bin aber sehr dankbar für die 35 Jahre, die wir zusammen hatten. Mhm. Und, Trauer nutzt da nicht viel. Natürlich ist man traurig. Das geht auch nie vorbei. Das ist, man gewöhnt sich nur daran.
Ja.
Das alleine arbeiten.
Ich habe ja eingangs gesagt, es freut mich ganz besonders, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann und dass ich die Zeit genommen habe. Freuen sich Menschen eigentlich immer, wenn sie ihnen begegnen?
Ich würde mal sagen, die meisten ja. Die meisten ja. Denn ich bin eigentlich ein kommunikativer und freundlicher Mensch, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Und ich selber freue mich ja auch, wenn ich jemanden sehe, den ich mag. Und das kommt dann auch zurück. Und auf der Bühne, wenn das kommt mir nachher noch dazu, wenn ich auf die Bühne komme, wenn mein Ensemble gespielt hat, am Schluss der Vorstellung, dann gehe ich zu meinem Publikum und verbeuge mich und ich kriege so einen Riesenapplaus und so viel Dankbarkeit und das gibt Kraft.
Ja. Mhm. Ja, ich frage deshalb, weil man ja mit dem Traumzauberbaum eigentlich nur durchweg positive Dinge verbindet und jetzt mittlerweile Generationen, also ich bin Jahrgang 80, 40 geworden gerade und der Traumzauberbaum wird ja auch 40 dieses Jahr. Und das ist halt ein Teil des Lebens, muss man wirklich sagen. Meine Kinder hören das jetzt auch wieder, auch wenn sie das Albtraumlied natürlich überspringen. Das kommt dann vielleicht.
Ja, naja, sicher. Bei den Gespensterlied immer unter dem Küchentisch, ja.
Ja, genau.
Ja.
Deshalb sage ich, also eigentlich ist das ja ein Privileg, wenn man so ein Stück, durch das man auch bekannt geworden ist, durchweg positiv belegt ist, oder?
Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Wir haben damals nicht gedacht, Lucky und ich, dass man unsere Marke werden wird. Das war einfach nur, ich habe zu der Zeit noch getanzt, habe aber immer schon geschrieben.
Ballett, als Kind schon. Ballett haben Sie gemacht, ne?
Ich habe klassisches Ballett studiert in Berlin. Mhm. Und habe aber während dieser Zeit und auch vorher war immer Schreiben so etwas ein Bedürfnis. Und dann war Lucky derjenige, der Texte suchte für eine Idee, die er hatte, nämlich eine damals noch LP für Kinder zu machen, aber in ganz anderer Weise, also mit seiner Musik, mit dem Anspruch regelrecht, also rockig, jazzig. Es gab ja wunderbare Kinderchöre bei uns, aber was wir machten damals war ein Novum. Aber die erste LP war ja Geschichtenlieder mit Paulo Platsch. Und die hat gleich so einen Erfolg gehabt, dass wir dann das nächste machten, der Traumzauberbaum. Und der war mir eh schon lange im Kopf, weil ich ja in Thüringen aufgewachsen bin, im Wald. Und das Bächlein im Traumzauberbaum, das gab es ja wirklich. Und all diese Fantasie, die ich als Kind schon überbordend hatte, habe ich dann in diese LP gesteckt. Damals noch eine LP, also Langspielplatte, sagte man dazu. Und das ist dann unsere Marke geworden, dass das auch so bei den Leuten ankam, ich überlege dauernd, woran es lag. Es war eine Geschichte, die überschaubar ist. Lucky hat wunderschöne Musiken gemacht und er hat, das habe ich gerade sagen wollen, bei mir Texte gefunden, die er ewig gesucht hatte. Und am Anfang war er ganz sauer auf mich, weil er sagte, ich suche das seit einem Jahr, du hast es in der Schublade. Und knallte die Tür und war weg. Ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Also, und dann kam er wieder mit einem Vertrag von Amiga. Für mich damals, es war wie ein Fünfer im Lotto, wusste ich aber nicht. Ich habe es eigentlich mit leichter Hand geschrieben und noch gar nicht wissend, was man für Fehler machen kann. Und wenn ich heute Traumzauberbaum auf der Straße, ja, es ist immer ein Türöffner auch. Es ist ein Türöffner und so fort. Und wenn Sie das gehört haben als Kind, sind Sie ein guter Mensch geworden.
Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe.
Menschen geworden, die mit dem Traumzauber aufgewachsen sind.
Im Wald sind Sie aufgewachsen. Ich hatte gelesen, in Osmanstedt sind Sie geboren. Bei Weimar?
Das ist bei Weimar. Osmanstedt. Und das war ja die Wieland-Gedenkstätte. Und dann sind wir nach Ostthüringen gezogen. Also meine Eltern zogen dorthin, weil arbeitsmäßig meine Mutter war Landhebamme, 10 Jahre in Osmanstedt, ja, das ganze Dorf geboren. Wenn ich da hinkomme, werde ich immer noch gefeiert. Und ja, man will demnächst an dem Haus, wo ich geboren bin, eine kleine Messingtafel anbringen. Dass ich habe das Geburtshaus gesehen. Ich bin öfter dort in Osmanstedt, habe dort Freunde. Und dann sind wir nach Triebes-Zollenroda gezogen. Da gibt es angrenzend wunderschöne große Wälder. Und da war ich oft auch ganz alleine. Ich habe auch im Wald übernachtet aus Neugier, weil ich eben den Mischka-Bär, der unterm Laubhaufen schlafen soll, angeblich unbedingt kennenlernen wollte. Ne? Und es gab ja damals noch nicht so telefonmäßig sich zu verständigen. Und die Großeltern, die wohnten hinter diesem Wald, musste man lange laufen. Und die Eltern dachten, ich bin bei den Großeltern. Und die Großeltern dachten, ich bin zu Hause. Und auf diese Weise konnte ich wunderbar im Wald übernachten und habe also sehr viel Zeit. Ich war ein komisches Kind, glaube ich, ja.
Wie alt waren Sie da?
Na, das war von 5 Jahren sind wir da hingegangen und ich bin dort mit 15 dann weggegangen nach Berlin ins Internat in die Ballettschule.
Und wie alt waren Sie, als Sie in dem Wald übernachtet haben?
Na, ungefähr, glaube ich, acht, 7 oder 8 Jahre alt.
Oh Gott, da macht sich doch jeder Sorgen.
Nö, die wussten, ich komme wieder.
Gut, da war die Zeit vielleicht auch noch ein bisschen anders.
Ja, ganz sicher, ganz sicher.
Ich habe mir nämlich auch immer die Frage gestellt, Traumzauberbaum geht ja los mit hinter der Stadt. Ja. Beginnt der Wald und dann 7 Tage tief oder ja, so geht das, ja, glaube ich, los. Ich habe mich immer gefragt, welche Stadt da gemeint ist oder ob das extra...
Naja, das war halt eigentlich, ich liebte sehr das Dorf meiner Großeltern. Das war noch mit Windmühle und alle kannten sich. Und die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das war Zollernroda Tribis. Da waren die großen Möbelwerke. Und also die Stadt selber, die war mir nicht so, aber in meiner Fantasie war halt eine kleine Brücke, die da rausführt und dann in den Wald, wo der Wald 7 Tage tief ist, ja.
Sie haben ja dann diese Geschichten, wenn Sie sagen, sehr lange mit sich rumgetragen, im Prinzip auch in sich bewahrt. Ist es denn wichtig, kindliche Fantasien ein Leben lang mit sich zu tragen?
Ich glaube, das kann man nicht einfach so voraussetzen. Erstmal ist es, glaube ich, eine genetische Sache. Mein Vater war ein poetischer Mensch und der hat mir unglaublich viele Geschichten erzählt. Die schönsten Zeiten mit ihm waren, wenn wir einfach unterwegs waren oder auf dem Sofa gekuschelt haben und er erzählte mir Märchen und er las mir vor. Und ich hatte als Kind schon alle Bücher. Eine Tante hatte einen Buchladen, wie wunderbar. Und ich habe einfach unglaublich viel gelesen und war unglaublich viel unterwegs. Schule war nicht so wichtig, aber gut, keiner hat sie selber gemacht. Das fühlte für mich sehr leicht.
Ja, heutzutage wird nicht mehr so viel gelesen, ne? Das merkt man relativ häufig.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn man Fantasie und Kreativität anlegen will bei Kindern, dann sollte man Kopfkino erlauben. Dann sollte man also Geschichten hören und dann also nicht nur Fernsehen. Nichts gegen das Fernsehen und nichts gegen schöne, wunderbare, große Kinofilme, auch für Kinder. Aber wichtig ist für mich immer das Lesen, selber lesen, lesen lernen. Und ich tue auch viel dafür, das immer wieder zu unterstreichen. Ich habe ein ganzes Bühnenstück, eine LP, die heißt das Blaue Y. Da wird auf sehr abenteuerliche Weise erzählt, von einem, wenn nur ein Buchstabe fehlt und wir verlernen das Lesen. Das war damals dieses Blaue Y war damals ein Auftrag vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die kamen zu Lucky und mir und sagten, sie hätten gerne ein Musical zur Leseförderung. Da hatte ich 8 Tage schlechte Laune, weil Musical, soll ich mal Buch schreiben? Und mir fällt immer gleich was ein, ob das dann braucht. Es ist wie ein riesengroßer Berg. Was am Ende rauskommt, ist die Geschichte. Und dann ist mir eingefallen, mein Gott, ja, ein Y, was man selten benutzt. Und das habe ich personifiziert. Und das will dann abhauen aus dem Alphabet, weil wird er nicht gebraucht. Geht nach Amerika, nach Manhattan, New York City, weil dort gibt es unglaublich viele Ys. Mhm. Dann geht es dorthin und hier stellt man fest, alle Wörter Y. Was wird aus diesen Wörtern? Physik funktioniert nicht, Rhythmus funktioniert nicht, Lyrik funktioniert nicht. Und dann machen die sich auf den Weg über das große Meer. Und auf diesem Weg über das Meer nach Manhattan, New York City, wird erklärt, wo die Buchstaben herkommen.
Also auf dem Weg machen sich ja wieder Waldwurzel und Moosmutzel, ne?
Genau, ja. Mhm. Die machen die auf dem Weg. Mhm. Und dann wird eben erzählt, also von den Sumerern und von den Phöniziern, wie die Buchstaben nach Griechenland kamen. Aber das kindgemäß spannend für, so dass man das wirklich erstmal begreift, wie wichtig, was es für ein Schatz ist. Denn auf dem Schiff ist ein großer Schatz. Die Kinder raten dann, das ist Gold, Edelsteine. Aber nein, es sind Buchstaben. Mhm. Und dann will das Y natürlich zurück, weil dort fällt es überhaupt nicht auf und es kommt zurück nach Hause und bei den Außenminister im Lexikon. Also ist das mal ganz kurz erklärt, das kann man gar nicht so, da fühle ich mich jetzt nicht wohl, weil die Musik fehlt dazu, es fehlt die Bilder dazu. Aber es gibt, wir haben ja bei meinem Ensemble haben wir 5 aktuelle große Bühnenshows und die eine heißt der Traumzauberbaum und das Blaue Y. Mhm. Sehr zu empfehlen, wirklich. Mhm. Ja, deswegen fing ich vorhin an und habe gesagt, das habe ich dann auch versucht, zum Bundesprojekt zu machen. Ich war in Bonn gewesen, das könnte man machen, das ist wichtig, weil da sind die Kinder begeistert, das habe ich ja erlebt. Und es, am Autogrammtisch sagen Kinder, sie wollen jetzt unbedingt lesen lernen. Und die konnten noch gar nicht lesen, aber sie haben es begriffen. Und dann sagte man aber in Bonn, ja, Bildung ist Ländersache und sie können gar nichts machen, sie würden uns unterstützen, wie machen wir das? Tja, und dann hat sich da so ein bisschen in Luft aufgelöst, wir spielen es auf der Bühne weiter und gerade jetzt wäre es wichtig, das an die Kinder zu bringen.
Mhm. Na gut, aber Ihre Stücke sind ja jetzt mittlerweile auch auf allen Streaming-Plattformen, die es so gibt, da hat man ja auch Zugang dazu, ne? Haben Sie davon eigentlich was?
Nicht so richtig. Also es ist, wenn man auf das Thema kommt, also ich will nicht jammern. Es geht mir gut, ich bin gesund und ich habe zu tun. Aber es ist eine Riesenkatastrophe. Wir haben alleine im Mai 16 schon ausverkaufte, zum Teil ausverkaufte Bühnenshows, große Konzerte, alle abgesagt. Und das geht bis mindestens Ende August abgesagt. Das ist nicht nur finanziell eine Katastrophe für mich, aber es gab diesen Hilfsfonds, der ja auch schon ein bisschen was hilft. Es ist die Katastrophe des Miteinanderseins, weil natürlich wollen die Kinder Moosmuschel, Waldwurzel, Traumzombie auf der Bühne erleben, denn sie dürfen dort, es ist, glaube ich, das einzige richtige Mitmachtheater, sie dürfen zum Teil Lieder auf der Bühne mittanzen, mitsingen, sie werden einbezogen in den ganzen Ablauf des Stückes und das kann man schlecht per Video machen. Ne?
Ja. Stimmt, ja. Wer ist denn zuerst da gewesen, Moosmuschel oder Waldwurzel?
Nein, die beiden zusammen. Die waren die Waldgeister im Traumzauberbaum.
Ja. Ich meine nur, wer ist ihm als erstes eingefallen? Weil die Namen sind ja auch toll.
Mir fiel zuerst Moosmuschel ein und zwar deshalb, weil wenn man im Wald ist und das Moos hat so kleine weiße Blüten. Mhm. Und dazu sagte ich als Kind, das sind kleine Muzzelchen. Das sind die Muzzel, die auch manchmal auf dem Pullover sind, diese kleinen Fusseln. Und diese kleinen weißen Blüten, das war Moosmuschelchen. Und dann brauchte die natürlich einen Freund und da kam halt ein Waldwurzel dazu. Ja, das war ja ganz einfach. Und später kam natürlich dazu, das war immer ein Solitär, diese Geschichte. Aber die Plattenfirma drängte dann, dass man unbedingt eine zweite Geschichte machen müsse, eine Fortsetzung. Und dann habe ich mich nach 20 Jahren breitschlagen lassen, zu dieser Geschichte noch eine zu machen. Das war dann, es sind ja inzwischen 14, jetzt die 15. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, es waren, glaube ich, inzwischen 10 andere entstanden. Und dann habe ich gemacht Aga Knack, die wilde Traumlaus. Die kam dann zu diesen beiden Figuren dazu. Mhm. Und da muss ich aufpassen auf der Bühne, dass sie nicht zur Lieblingsfigur wird. Weil man muss in der Balance bleiben. Ne? Denn es gibt dauernd Stress zwischen den beiden Weibern, zwischen Moosmuschel und Aga Knack. Eifersüchtig und Waldwurzel in der Mitte kann nur immer sagen, ich habe eine Situation, weil er mag beide. Aber das ist immer schwierig, wie im Leben halt. Ne? Mhm. Das ist ja auch für Erwachsene sehr komische Stücke. Die amüsieren sich auf ihre Weise. Und es ist auch ganz wichtig, dass man in diesen Geschichten die Erwachsenen mitnimmt. Und ich habe immer die Geschichten so geschrieben, dass sie von vorn für Kinder sind, aber von hinten eine Philosophie auch für Erwachsene hat.
Ja, definitiv. Also das Neidlied, das bleibt ja auch aktuell.
Ja, das ist einfach ja Wahrheit. Ne? Ja. Wer macht die Menschen so böse und schlecht? Wer macht die Menschen so ungerecht? Mhm. Das ist ein Zauberer weit bekannt, ein böser Zauberer Neid genannt. Ja, er bringt den Menschen nur Hass und Streit. Ein böser Zauberer ist der Neid. Das ist auch heute noch so. Das wird immer so bleiben.
Hatten Sie damals, irgendwann, wenn der Druck dazukommt, neue Stücke dann eben auch zu schreiben, auch mal Probleme mit einer Textabnahme, die es ja damals auch noch gab? Oder ging das alles immer fluffig durch?
Nee, es gab lustige Sachen. Zum Beispiel das Lied vom Eierbecher durfte nicht gespielt werden, weil es gab gerade mal keine Eier. und ansonsten sind wir, das ist jetzt... ich muss das vorsichtig erklären. Mhm. Ich musste immer Verträge unterschreiben bei Amiga. Die waren aus heutiger Sicht eigentlich, waren sie sittenwidrig. Man hat sich auch ein Leben lang dort Verträge wasserfest. Und nach der Wende hieß es ja auch, alle Verträge, im Einigungsvertrag hieß es, alle Verträge behalten ihre Gültigkeit. Also ich habe bis heute nicht die Rechte am Traumzauberbaum, am Tonträger. Und da verdiente damals Amiga sehr viel Geld mit unseren, zu DDR-Zeiten waren es 5 Alben, die da rausgekommen waren, weil auf diesen Alben waren ja auch eben Textpassagen. Und normalerweise, die GEMA heute und früher die AWA, wurde nur bezahlt Text mit Musik. Und ich sag mal, auf jeder CD so ungefähr 15 bis 20 Minuten reiner Text.
Diese Rahmenhandlung, ne?
Ja, die Rahmenhandlung. Mhm. Und da wir keinen Vertrag bekamen als Gesamtwerk, sondern immer nur, also das wurde quasi ausgemessen, also wenn eine Platte, sage ich mal, 12,10 Mark kostete, waren 3,70 Mark übrig, was eigentlich nur Text war. Und dieses Geld bekam nicht ich, das bekam die Schallplatte. Und nach der Wende habe ich einen Zettel zugeschickt bekommen von einem Freund von der AWA, was ja die DDR-GEMA gewesen ist. Mhm. Da stand eine Summe drauf von 360.000 Mark Ost, die die deutsche Schallplatte eingenommen hat, durch diese Textstellen, die nicht mit Musik belegt waren. Mhm. Habe ich geklagt, wollte ich 150.000 Mark West haben. Der das damals auflöste, der wollte mir entgegenkommen und wollte sagen, also gut 70.000. Ich hatte einen blöden Anwalt, habe immer Pech gehabt mit Anwälten. Da sagt der dumme Anwalt, sagte dann, nö, alles oder nichts. Und er sagte nur eben nichts. Also ich habe den Anwalt noch bezahlen müssen. Wir haben keine Rechte zurückbekommen. Ich habe auch das Geld nicht bekommen. Und ich habe gesagt, ach komm, Stubbel, wir sind gesund, was soll's, wir arbeiten weiter. Also deswegen denke ich, dass einige Dinge, die auf diesen, zum Beispiel bei Memelit, oder Schlaps und Schlumbo noch besser. Die reisen eigentlich DDR-Zeiten durch die Welt, weil sie haben ein Kuschelsofa, das ist ihnen nicht mehr schick genug, wurde ihnen zu klein. Und sie reisen durch die ganze Welt, also durch ihre Welt. Sie kriegen ein Holzsofa beim Specht, sie kriegen ein Schlammsofa bei dem Karpfen. Und am Ende fallen sie aus einem Wolkensofa wieder herunter auf ihr Zuhause. Und erst dann bemerken sie, wie schön sie es zu Hause haben. Das war eigentlich gemeint, DDR-Zeiten, die Leute müssen reisen, um zu wissen, was sie haben. Mhm. Manche haben es gemerkt, aber was ich eben vorher erzählt habe, da Amiga und Deutsche Schallplatte mit unseren Sachen viel Geld verdienten, unterlief das die ganze Sache. Das hat also, es wurde nicht politisch ausgelegt, es war einfach nur eine schöne Geschichte. Ja. Mhm. Aber ich habe es politisch gemeint, ja.
Ja. Ja, viele sagen ja auch, dass die Musik auch zu DDR-Zeiten, nicht nur, weil nur Leute Musik machen durften, die auch eine gute Ausbildung genossen haben, aber auch durch diese Textabnahmen und dieses genaue Draufschauen auf die Bedeutung der Texte, durch diese Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit und diese Poesie eben was ganz Besonderes war, was es heute zum Teil nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es gerade wieder so ein kleines Revival, gibt ja viel Deutschpop, aber was Vergleichbares wie damals gibt es eigentlich noch nicht wieder.
Das bedauere ich auch sehr. Und das ist auch das ist wiederum ein anderes, großes, weites Thema und Feld, dass ich denke, die großen Bands, die wir hatten, das muss nicht mein Geschmack sein. Ob nun Karat, Pudi, CDC, wie sie alle heißen, Karussell. Die hatten alle eine eigene Handschrift. Die hatten alle Musik studiert. Das waren alle richtig gute Musiker. Und die wenigsten davon haben es geschafft, überhaupt bei den alten Bundesländern aufzutreten. Nicht, dass sie uns nicht wollten, nicht, dass sie die Türen zugehalten haben. Sicher gibt es im Ruhrpott Bands, die eben dort unglaublich beliebt sind. Und sicher gibt es da im Norden Tonsteine Scherben. Die waren halt gut, war eine Westberliner Band. Rio Reiser war aber doch Hamburger mit. Also ob das stimmt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Doch, stimmt. Er liebte Lucky und hat immer gesagt, es war sein Vorbild. Und die haben wir auch kennengelernt mal. Aber ich denke, das war auch ein bisschen schwierig so nach der Wende. Diese Professionalität, die wir hatten und diese nicht dem Mainstream folgend. Es ist sehr, sehr schade, dass das nicht bundesweit gefruchtet hat, so etwas. Weil das waren ja Texte, die nicht nur auf den Osten zutrafen oder auf eine bestimmte Gebiet wie Ruhrpott und dergleichen. Nein, sie kamen nicht rein. Und unsere Musiker haben dann Nivea-Creme verkauft und sind erstmal überhaupt nicht mehr, haben gar nicht mehr Fuß gefasst. Und das nehme ich eigentlich dem, dem Westen ziemlich übel, dass er so tat, als wäre das so was Ostiges. Die kamen alle hier reingeströmt, die DDR-Bürger waren ja auch erstmal dankbar. Oder ich kann,
aber vielleicht haben einfach auch die Erfahrungswerte gefehlt, um die Musik zu verstehen. Wenn man in einem offenen Land lebt, kann man das vielleicht gar nicht so verstehen, was da gemeint ist durch die Musik.
Ja, sie waren anders sozialisiert. Sie waren ganz anders sozialisiert. Also das ist auch immer heute noch, ne? Dieser im Westen sozialisiert, das ist nicht negativ gemeint, Gottes Willen, das ist keine Kritik. Das ist nur eine Überlegung, wie kommt das? So wie wir ja auch im Osten sozialisiert sind und ein ganz anderes Verhältnis haben zu Solidarität oder zu Gemeinschaft oder in sich um Politik zu kümmern oder hinter den Zeilen zu lesen. Das ist auch eine Ostmentalität. Das ist etwas, was ein bisschen auch erhalten bleibt. Und ich muss ja froh sein, dass wir ein Gebiet, das sind eigentlich 5 Bundesländer, immer noch meine Fans sind. Und wenn jemand aus den alten Bundesländern den Traum zu Baum hört, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sind die ganz begeistert und sagen, warum haben wir das nicht gekannt? Das ist ja wunderbar. Kann ich nur sagen, tut mir leid, dann hättet ihr euch kümmern müssen. Ne? Und könnt ihr ja alle nachholen. Und es wird lauter, diese Frage, wann kommt ihr hierher? Wir haben im Dezember in München einen Auftritt geplant. Ich kann nur hoffen, dass er zustande kommt durch Corona. Das wird nicht ausgebremst werden.
Ja, hat denn auch diese, kennst du diese Tony-Boxen, wo man Figuren draufstellt?
Ja, ja, da haben wir eine mit Traumzorbi drauf.
Ja, den kriegt man nur kaum, der ist immer ausverkauft.
Ja, ist doch schön, ne? Ja, also ich meine, was nicht schön ist, dass er nicht nachgeliefert wird. Und nicht schön ist, dass man dann in diesen Läden dann einfach nicht ein Schild reinstellt, ausverkauft. Denn das würde ja anregen zu sagen, oh, dann brauche ich ihn unbedingt auch, wenn er ausverkauft ist, muss er ja gut sein, ne? Das fehlt mir ein bisschen, dass man da so darauf hinweist.
Aber hat das auch noch mit zur Bekanntheit beigetragen, auch in alten Bundesländern vielleicht?
Sicher und ich hoffe zumindest. Ich habe von einer Freundin, die war gerade irgendwo in den alten Bundes, hat mir ein Foto geschickt, da hat sie das Ding in der Hand und war in dem Laden und war ganz glücklich, es da gefunden zu haben, denn hier gab es das gerade nicht. Mhm. Aber es wird wieder produziert, es wird nachproduziert und es hat nur ein Jahr gedauert, ehe das produziert war. Es dauert immer alles so lange und ich bin ein Mensch, der wenig Geduld hat. Und ich kriege eine Panne, wenn alles, das ist etwas, wenn ich etwas anfange, dann muss das möglichst morgen fertig sein. Und das ist dann schwer, dass man da immer sagen muss, wir warten ja. Im Augenblick sind einige Produkte, die wir quasi, ich muss dazu sagen, ich habe eine Agentur, die ist in Leipzig. Meine Simone Darke mit ihren Mitarbeitern Charmin und Karen und Daniel, ich grüße die hier mal auf diese Weise, ja. die also ein Team sind. Wir sind ein Team und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht auf die Bühne können, hat man mehr den Fokus darauf gelegt, was können wir denn machen? Was haben wir jetzt in dieser Freizeit, wenn man so will, dass wir uns Dinge überlegt haben, Merchandising, die haben schon länger angefangen. Aber wir werden uns auch in Zukunft mehr um Merchandising, also um Produkte, so wie diese Tony-Box, kümmern. Im Augenblick haben wir ein Memory-Spiel. Da schreibe ich gerade 32 Zweizeiler, um dieses Spiel interessant zu machen. Ravensburg wird es herstellen oder eine andere Firma. Da merken wir auch, die Firmen wollen, aber können oft nicht, weil die Ketten der Herstellung sind unterbrochen. Diese Herstellungsketten gibt es nicht. Oder müssen erst wieder liefern. Und überall sind Stolpersteine, mit denen man tapfer drübersteigen muss, um ein Stück weiterzukommen. Mhm. Dann haben wir noch unser Miebchen, den Botschafter vom Traumzauberbaum. Also, darf ich ja Werbung machen für meinen Online-Shop Traumzauberbaum?
Sie sind schon mittendrin im Werbeblock, wie ich gerade feststelle.
Also, da kann man auch noch die CDs kaufen, die man vielleicht anderswo gerade nicht kriegt. Da kann man Miebchen kaufen, Miebchen Himmelblau, das ist auch erst entstanden mit den Bühnenshows und mit den neueren CDs. Das ist ein kleines, wirklich süßes Kuscheltier, ein Kuscheltissen, ein Kuscheltier vom Waldhof. Das schleppt er dauernd mit sich rum. Sie wie Kinder halt immer was mit sich rumschleppen. Und das ist inzwischen auch sehr beliebt. Nur können wir es gerade nicht verkaufen, weil es wird am meisten verkauft bei den Konzerten. Und wir müssen dann Handelswege finden, dass diese Sachen auch normal im Laden zu kaufen wären. Da sind wir aber dran. Aber das mache nicht ich, das macht alles meine Agentur, die da unglaublich sich auch weiterbildet in solchen Bereichen, die ich mir schwierig vorstelle. Dieser Mittler zwischen Kultur und Wirtschaft, das wird ja ein neuer Berufszweig werden, denke ich. Mittler zwischen Kultur und Wirtschaft, weil die Wirtschaft kommt hier ohne Kultur aus und die Kultur nicht ohne Wirtschaft. Und das Wort Subventionen würde man vielleicht in Zukunft nicht mehr brauchen, wenn man gerade jetzt in den Corona-Zeiten merkt, wenn die Kultur fehlt, das ist wie täglich Brot, was fehlt. Und all diese kleinen Videoclips, die auch wir machen, um unsere Fans bei Laune zu halten und zu grüßen und dann rennen eben Moosmusse und Waldwürfe durch den Garten zu Ostern und haben Ostereier gesucht. Das macht Spaß, aber das ist nur eine Brücke bis dahin, dass man wieder aufeinander trifft.
Hm. Ja, es setzt so eine gewisse geistige, nicht Verarmung, aber so eine Einsamkeit irgendwie auch ein dann. Ne? Also jetzt weiß man erstmal viele Dinge zu schätzen, die sonst selbstverständlich sind, dass man abends einfach mal auf eine Veranstaltung geht.
Ja, das ist das, wenn man es nicht mehr hat, vermisst man es. Das ist wie mit den Männern. Oder ja, wenn man es nicht mehr hat, vermisst man es. Aber es ist in der Tat so. Und ich bin im Augenblick sehr, also ich bin optimistisch, dass auch die Regierung, ich will jetzt nicht ins Politische kommen, ich bin da ziemlich neutral. Ich habe Freunde bei der CDU genauso wie bei den Linken. Bei mir kommt es darauf an, wie die denken, wie die ticken und ob da noch die Vernunft die große Rolle spielt und nicht nur die Parteipolitik. Aber ich bin im Augenblick angetan davon, was aufgelegt wurde an Hilfsmaßnahmen für Künstler. Ich rede jetzt nur von Künstlern. Mhm. Aber das reicht nicht aus. Mhm. Wenn ich jetzt auf meine Truppe gucke, wir können nicht, wir würden, wir möchten, aber wir dürfen nicht auf die Bühne, wir dürfen nicht auftreten. Das heißt, die verdienen kein Geld. Und da gibt es auch, das kommt auch, das kann man auch nicht nachholen. Das ist etwas, was man nicht nachholen kann. Das ist einfach weg. Die Auftritte sind weg, das Geld ist weg. Also da hoffe ich schon, dass es nochmal eine Auflage gibt, um uns über diese Zeiten zu helfen. Ja.
Ja, so wie geht es Ihnen eigentlich? So geht es ganz vielen Branchen, ne? Die ja. Jetzt vor einer Situation stehen und da muss das Wirtschaftsministerium und andere Stellen müssen sehr, sehr viele Bereiche gerade stützen. Ne? Und das mit dem Nachholen, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich auch ganz interessant, wenn man jetzt mal auf den Herbst schaut dieses Jahr. Mhm. Wer jetzt schon alles ankündigt, wer in diesem kurzen Zeitfenster alles Veranstaltungen unterbringen will, sei es jetzt Sport, Kultur und wenn es irgendwelche Jahresversammlungen sind von Unternehmen, so viel Zeit werden wir gar nicht haben, alles zu besuchen. Das heißt, ich glaube, es ist auch sehr unwahrscheinlich dort, gewisse Sachen nachzuholen und nachholen zu können, weil die Menschen können sich auch nicht zerteilen und auf zwei Sachen gleichzeitig gehen. Es wird ein Überangebot geben, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Das ist, es ist nur so, was zum Beispiel Konferenzen betrifft. Da hat man auch daraus gelernt, dass man nicht unbedingt mit dem Flieger von München nach Berlin fliegen muss, dass man das auch per Video machen kann, dass Videokonferenzen inzwischen, dass man das gelernt hat, Videokonferenzen zu machen, Videounternehmen. Was Veranstaltungen betrifft, die großen Konzerthäuser, die Theater, die können ja nicht zwei Stücke auf einmal spielen, werden, konkretes Beispiel, ein Theater hat den Spielplan schon für das kommende Jahr oder für den Weihnachten aufgestellt und da sind wir dabei, weil dort war schon ein ausverkauftes Konzert und die sagen auch, wir können nur zwei Gastspiele aufnehmen, was früher mehr gewesen sind, denn die Theater wollen wieder ihre eigenen Stücke spielen, die müssen ja auch Geld verdienen. Da kommt etwas hinzu, was ich hier gleich unterbringen möchte. Ich finde es eine große Gemeinheit uns gegenüber, dass es ein Gesetz gibt oder eine Bestimmung gibt für die Theater, dass Gastspiele nicht mehr angerechnet werden für ihre Auslastung. Das war früher nicht so. Da war ein Theater viel eher bereit, wenn Lucky kam, Lacombe Ensemble, dann wussten sie, da ist das Haus voll und auf diese Weise kommen auch mal Leute hin, die dann sagen, ach, hier gefällt es uns, hier kommen wir öfter. Jetzt ist es so, zum Beispiel Rostock, da waren wir Ostern jeden Tag, das war Tradition 10 Jahre lang. Jetzt sagt der Intendant, und der hat recht, Ostern kommen die Leute sowieso. Ich muss sehen, dass ich meine Auslastung hinkriege, damit wir die Subventionen vom Staat für die Auslastung erhalten. Und das, finde ich, sollte man ein bisschen genauer hingucken, welche Gastspiele es sind. Denn wir haben kein eigenes Haus. Wir sind auf Gastspielhäuser, auf Häuser angewiesen, die uns quasi engagieren für ein Stück. Ne? Mhm. Und wir können nicht jedes Mal ein eigenes Haus anmieten. Das verkraftet man nicht, wenn es um Kinder geht. Wir können nicht eine Karte für 45 Euro verkaufen. Mhm. Das haben wir schlafen gemacht. Waren Sie das?
Ja.
Also, hoffentlich sehe ich da gut aus. Muss man mal kontrollieren erstmal. Ja?
Nee, wir müssen jetzt erstmal, ich habe das auch noch nie gemacht, einen Schnappschuss.
Warten, ich muss eine andere Brille aufsetzen, dass es nicht spiegelt. Ja? Ich habe eine Brille, die ist total entspiegelt. Ich verrate Ihnen gleich das Geheimnis, nicht weiter verraten. So. Merken Sie, die Brille spiegelt überhaupt nicht, ne?
Nein.
Ja, sehen Sie?
Aber sie ist auch rot.
Es ist die gleiche Brille, nur entspiegelt.
Zufrieden?
Kann ich das sehen? Ja, mal gucken, ja. Da gucken Sie dann drauf. Ich bin eitel, es muss gut aussehen, ja.
Ja.
Ich erfahre den jetzt mal den Trick. Ich esse nicht fotografieren, ich frage den mal den Trick, warum die entspiegelt ist, ne?
Es sind keine Gläser. Das ist ja klasse.
Aber das ist zum Fotografieren wunderbar geeignet. Das ist nicht dauernd, der Fotograf, machen Sie mal so. Und ich verrate es, lieber, woran es liegt. Und Sie wissen es jetzt.
Großartig.
Ich setze die wieder auf, dann sehe ich Sie besser.
Großartig.
Ja, sehen Sie, so sehe ich das besser.
Ja.
Haben alle mitgehört, ne? Ja, aber Sie haben es nicht gesehen.
Ich schreibe nämlich auch ein Newsletter, wo ich dann auch so gewisse Sachen, also einen täglichen Newsletter, wo ich gewisse Sachen auch immer mit anteaser. Und da werde ich den Schnappschuss mal verwenden.
Ja, wenn er gut aussieht, können Sie das machen. Sonst kriegen Sie, ich habe ja auf Facebook oder beziehungsweise auf meiner Seite Traumzauberbaum von meiner Agentur. Das sind auch Fotos. Ach, die man verlassen kann.
Ja. Das ist doch authentisch. Ja, Frau Lacomi, ich habe mich wirklich total gefreut, dass das geklappt hat. Und habe im Vorfeld natürlich auch nochmal ohne meine Kinder diesmal ein bisschen in den Traumzauberbaum reingehört, weil man hat ja sofort irgendwas im Ohr. Mhm. Also bei mir ist es immer das dieses Guten Morgen, Küsschenlied heißt das, glaube ich.
Küsschenlied, ne? Guten Morgen. Das singt, das ist für mich auch etwas, wenn ich dann auf der, ich fahre nicht immer mit, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber wenn dann der gesamte Dresdner Kulturpalast dieses Lied mitsingt, dann muss ich mich kneifen und sagen, mein Gott, das ist wirklich von dir. Gänsehaut pur, klar. Mhm. Und dann sage ich, du hast wirklich in deinem Leben schon Sachen gemacht. Das ist unglaublich. Ich war aber ein buntes, reiches Leben gehabt bisher. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und grüßen Sie auf alle Fälle alle Kinder von mir und auch die Erwachsenen, die damit groß geworden sind, mit dem Traumzauberbaum. Und es geht immer weiter. Es wachsen immer neue Blätter, dafür sorge ich. Und Lucky kann da oben auf seiner Wolke nicht meckern. Der guckt runter, baumelt mit dem Bein und sagt, Schnuppelchen, das machst du schon. Ja. Hat er immer gesagt.
Schnuppelchen,
das machst du schon.
Schnuppelchen war der Spitzname?
Ja, wir waren beide Sternschnuppen, die sich begegnet sind. Ja, eine Sternschnuppe, ein Schnuppelchen. Das war wirklich, oh ja Gott, es klingt albern, ne? Aber so
nein. Nee, es klingt nicht albern. Ich habe gerade nur überlegt, hat dann Poesie auch so im zwischenmenschlichen Bereich eine große Rolle gespielt? In normalen Alltagsunterhaltungen?
In Unterhaltungen? Also ich weiß noch, einen Fleck an der Wand in der Küche, da habe ich mit einer Tasse nach ihm geschmissen, da war noch Kaffee drin. Also das war weniger poesievoll, aber dann hat er sich ans Klavier gesetzt und das Haus war voller Musik. Und dann hat er mich nachts aus dem Bett geholt und gesagt, Schnuppelchen, ich hab den Titel fertig. Und es war halt einfach schön. Und das war dann reine Poesie. Und wie er sich dann anguckte und so verglückt war, weil so was Schönes wieder entstanden ist, wir haben es für uns beide gemacht eigentlich. Mhm. Und ich glaube, diese große Liebe, die aus den Titeln also eine Ausstrahlung hat, die haben damit zu tun, glaube ich. Und
aber das ist ja schon extrem. Also wenn eine Tasse fliegt, zu großer Liebe gehört auch ein bisschen Hass.
Ja, nicht Hass, Streit. Ach, nein, gehasst haben wir uns nicht, das war Gottes Willen. Aber es flogen schon die Fetzen, wenn ich seiner Meinung war und er nicht meiner. Und wenn ich einen Text hatte und dann kam aus dem Studio unten der große Schrei, das kann doch kein Schwein singen. Na gut, ich habe dann schon die Variante, die B habe ich schon mir zurechtgelegt. Und hat man dann doch nochmal diskutiert. Oder wenn ich sagte, die Musik gefällt, die passt nicht dazu. Oh, das gab erstmal Streit. Und dann hat er die Musik weggeschmissen und hat sie vergessen. Und dann später hat er dann, ach, hier ist noch ein Text, da muss ich ja noch eine Musik machen. Ja, mach mal. Und die war dann viel besser und sagte, weißt du, guck da mal nach. Und dann kam erst so, vielleicht 4 Wochen später, ja, du hattest ja recht, das kam dann, ja. Aber Poesie war doch in der Musik und in den Texten, also war es auch unser Leben. Mhm. Das geht auch weiter, auch wenn er nicht leibhaftig und leibhaftig ist, aber er ist für mich immer da und auch immer die was würde Lucky jetzt sagen, würde er das gut, ich habe auch sehr viel von ihm gelernt.
Also man merkt auf jeden Fall, dass er bei Ihnen immer da ist, ganz deutlich.
Ja, sicher. Aber ich mache ja auch noch andere Sachen, wo er mit dir nichts zu tun hat. Ich mache gerade 2 Kinderbücher, also 1 für die Berliner Eisbären ist ein Auftrag. Und das andere, ich muss endlich mal den Traumzauberbaum in der großen, großen Fassung, die ja viel, viel weiter ist, als Kinderbuch machen zum Vorlesen. Also dann habe ich schon die nächste CD im Kopf. Also ich werde bestimmt noch 101 werden müssen, um alles, was ich mir vorgenommen habe, umzusetzen, ja.
Das hoffe ich doch sehr. Das hoffe ich sehr. Hört sich auf jeden Fall gut an, was da noch kommt.
Ja, und wenn es Freude macht und man hat Freude am Arbeiten, dann ist das was. Und ich habe natürlich, aber ich darf natürlich nie vergessen zu sagen, ich habe auch Helfer. Ich habe Helfer, meine Agentur, die mir den Rücken frei halten will, dass ich schreiben kann. Und ich wohne hier in einer wunderbaren Edel-WG. Mein Moosmuskel zum Beispiel wohnt bei mir mit im Haus mit ihrem Herrn Moosmuskel, ja, mit ihrem Ehemann. Und so sind wir gerade jetzt in Corona-Zeiten eine Wohngemeinschaft. Und wir trinken dann abends auch unsere Corona-Brause, ne? Das ist also, ja, das ist auch wichtig. Und also ich bin vielleicht alleine oder nicht einsam, aber oder umgekehrt. Also ich habe, wenn ich die Tür aufmache, dann habe ich hier einen langen Flur im Haus, da kann ich rübergehen in die andere Wohnung und sagen, ich muss jetzt mal mit jemand reden. Und das ist viel, viel wert, wenn man nicht isoliert ist, wie wir jetzt sind. Ich bin nicht isoliert. Ich habe Freunde, die mit mir zusammen wohnen.
Toll. Wer will nicht mit Moosmutzel und Waldwurfel zusammenleben?
Ja, ne? Ja. Manchmal kommt Waldwurfel, hier unten ist ja die große Kita, die jetzt gerade geschlossen hat. Luckys Studio ist eine große Kita geworden, hat er sich gewünscht. Als er im Sterben lag, so was machen wir denn um Himmels Willen mit dem großen Studio, was wir schon damals nicht mehr benutzt haben, weil die Geräte, die man früher hatte, ein riesen Studio voll, wir hatten den Moog von Mick Jagger im Studio stehen, alles noch analog, hat sich bei der Digitalisierung der großen, also Instrumente, es gab ja für jeden, gab ja Klänge, Lucky hatte dann immer 20.000 Festplatten um sich herum liegen, aber da reichte ein großer Tisch, um Musik zu machen und eine Taste, wo er also Klaviertaste, also eine Leiste, wie er mal sagte. Mhm. Und das große Studio war eigentlich nur für die Proben da. Und da hat er gesagt, er würde sich wünschen, daraus einen Kindergarten zu machen. Und das habe ich auch gemacht, sofort. Und es ist so schön, ich kann manchmal morgens im Nachthemd runtergehen und dann freuen sich die Kiddies. Und wir haben draußen von dem großen Grundstück ist ein Stück abgeteilt, da können die Kinder toben. Und wenn ich mir das angucke, das macht auch fröhlich, so Kinder zu sehen, die mich schon kennen und die sich freuen, die sind zwischen 1 und 3. Mhm. Wenn ich sehe, wie eins laufen lernt, da bin ich auch ganz glücklich. Und die können alle schon Lieder vom Traumzauberbaum. Damit wachsen sie auf, weil ja Moosmutzel ist halt die Kindergärtnerin. Und die spielt ja jeden Morgen erstmal Gitarre mit den Kindern und singt ein Lied.
Aha. Wo ist denn dieser Kindergarten? Oder wo wohnen Sie denn?
Ich wohne in Berlin, Pankow, Blankenburg. Aha. Und Blankenburg ist quasi wie ein großes Dorf, also 20 Minuten bis zum Alex. Nach der Wende hat das hier so geknallt, alle großen Grundstücke, da kamen überall Häuser drauf. Aber wir haben hier schon immer gewohnt, Lucky und ich. Und also, was heißt immer? Ich wohne hier seit 1977. Mhm. Und
Ich habe
Das
auch
ist
mal ein paar Jahre in Berlin gelebt, also ich weiß, wo es ist, ja.
ja, das ist dort Norden von Berlin. Und nach dem Norden raus ist auch, ich finde, das ist ganz meine private Meinung, den Norden schöner als den Süden, weil er ist größer, er ist verwunschener, er ist nicht so zerpflückt wie der Süden und nicht so aufgeregt. Ja, also den Norden finde ich sehr schön von Berlin. Wer Berlin sieht, da bin ich sehr oft.
Ja,
Da
das
habe
ist
ich ein
toll.
Boot und da kann ich auch arbeiten. Ja. Das alte Boot von Lucky, also das heißt das alte. Es ist jetzt 20 Jahre alt, das Boot. Ich will keinen Neid aufkommen lassen, aber es ist so fantastisch. Auf dem Berlinsee ein Liegeplatz. Ich kann auf dem Boot übernachten, kann auf dem Boot arbeiten. Und dann haue ich ab und wenn mir nichts mehr einfällt, springe ich ins Wasser. Ja.
Ja, toll. Es ist ja, was ich heute gelernt habe, so ein richtiger Kosmos um den Traumzauberbaum entstanden. Und eine schöne Welt.
Haben Sie schön gesagt, ja, das stimmt, ja. Es ist eine ganze Traumwelt rum, aber auch sehr real halt, ne? Also real im Sinne von, man kann damit was anfangen aber um das auf den Anfang zurückzukommen, wenn man was für Kinder tun will, auch für die Wirtschaft, ohne Kreativität geht gar nichts. Und man muss versuchen, jede Möglichkeit, die man Kindern bieten kann, kreativ zu denken, zu lernen, etwas selber zu erfinden, muss man nutzen, das nützt allen.
Vielen Dank, Frau
War ein schönes
Lacomi.
Schlusswort, ne? Ja.
Ja, auch wenn ich jetzt noch weiterreden könnte, aber ich glaube, das war ganz toll und vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
Und ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit für mich genommen haben. Viele Grüße an alle.